Wir haben die Woche dürfen unseren Teamausflug haben vom Kids-Team her. Und wir sind ins wunderbar schöne Appenzell gefahren und sind zum Kronberg, der noch etwas sagt. Und wir konnten dort herauslesen, ob wir eine Rodelbahn fahren oder in den Seilpark gehen. Und da ich die Rodelbahn schon manchmal runtergefräsen bin, dachte ich, jetzt gehe ich mal in den Seilpark. Aber jetzt so mehrere Meter ab Boden bist und so in diesen Seilen hängst, braucht es einfach viel Vertrauen, dass das Zeug hat. Und es hat so Plattformen gegeben, wenn du so drauf gestanden bist, hat alles gewackelt, wie jemand anderes war, auch noch drauf gewesen und so. Und das hat mir, ja, körperlich war das Zehnte und mental hat es mich sehr stark herausgefordert. Aber es hat einfach mir gezeigt, wir brauchen immer wieder Vertrauen. Wir brauchen Vertrauen in die verschiedensten Situationen. Wenn du eine Allergie hast, brauchst du Vertrauen darauf, dass die Lebensmittel, die du einkaufst, gut gekennzeichnet sind. Wenn wir im Verkehr unterwegs sind, brauchen wir auch Vertrauen in die anderen Verkehrsteilnehmer. Du brauchst Vertrauen in deine Bank, dass sie dein Geld, ob viel oder wenig, oder du dort herstellst, nicht in den Sand setzt. Und du brauchst Vertrauen, dass heute Morgen niemand hat den Stuhl angesagt hat, wo du drauf hockst. Aber wir können nicht nur Menschen und Institutionen vertrauen. Wir haben es vorhin gesungen, wir können auf Gott vertrauen. Und wir haben heute Morgen den Psalm 27 zusammen anschauen. Der Psalm 27 mit dem Thema, wo sich echtes Vertrauen auf Gott zeigt. Ich lese den Psalm 27 mal lesen, ihr dürft natürlich auch gerne aufschlagen in eurer Bibel. Von David. Der Herr ist mein Licht und meine Rettung. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Dringen Übeltäter auf mich ein, mich zu zerfleischen. Meine Gegner und meine Feinde, sie müssen straucheln und fallen. Mag ein Heer mich belagern, mein Herz fürchtet sich nicht. Mag Krieg sich gegen mich erheben, bleibe ich doch voll Zuversicht. Eines nur habe ich vom Herrn erbeten, dies eine begehre ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle meine Tage, zu schauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzusinnen in seinem Tempel. Denn er birgt mich in seiner Hütte am Tage des Unheils. Er beschirmt mich im Schutz seines Zeltes, hebt mich empor auf einen Felsen. Nun kann mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Ich will Opfer darbringen in seinem Zelt, Opfer des Jubels, will singen und spielen dem Herrn. Höre, Herr, mein lautes Rufen, sei mir gnädig und erhöre mich. An dein Wort denkt mein Herz, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Diener nicht ab im Zorn. Du bist meine Hilfe. Verstoße mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meiner Rettung. Wenn auch Vater und Mutter mich verlassen, nimmt der Herr mich auf. Weise mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis der Gier meiner Gegner, denn falsche Zeugen stehen auf gegen mich und ruchlose Ankläger. Hätte ich doch die Gewissheit, die Güte des Herrn zu schauen im Land der Lebenden. Hoffe auf den Herrn. Sei stark, dein Herz sei unverzagt. Hoffe auf den Herrn. Das ist der Psalm, den wir hier lesen dürfen, den David geschrieben hat. Und er zeigt uns, wie echtes Vertrauen auf Gott aussieht. Und es zeigt uns in zwei Arten, und zwar im Denken über Gott und im Reden mit Gott. Genau. Wir wollen so den Psalm mal zusammen anschauen. Ob ein Mensch Gott vertraut, zeigt sich in dem, wie er über Gott denkt. Wie hat jetzt also der David, der den Psalm geschrieben hat, über Gott gedacht? Was schreibt er? Er schreibt, der Herr ist mein Licht und meine Rettung. Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Je nach Übersetzung steht da Heil, Berettung oder es steht Burg. Der David braucht also sehr starke Wörter, braucht sehr starke Vergleiche, Bilder, um zu zeigen, wie er über Gott denkt. Wie denkst du über Gott? Wie würdest du Gott beschreiben? Wie würdest du vor allem Gott Menschen beschreiben, die Gott gar nicht kennen? Was für Bilder kommen dir in den Sinn? Wir schauen mal die Bilder an, die David schreibt. Er sagt, Gott ist Licht. Wenn wir ein Kind fragen, von was hast du Angst, dann ist es häufig, dass es Angst hat im Feistern. So in Feistern, Kauer runtergehen oder so. Ja, wenn wir im Dunkeln sind, ist es uns nicht wohl. Wenn du musst in die Wohnung laufen in der Nacht und du findest den Lichtschalter nicht, dann ist es dir nicht wohl. Besonders wenn du ein kleines Kind hast und überall Spielzeug rumliegt. Oder auch im Auto fahren. Ich kenne viele Leute, die nicht wohl sind, im Dunkeln mit dem Auto zu fahren. Ich fahre eigentlich sehr gerne, auch im Deutschen auf der Autobahn, finde ich das cool, dass es ein bisschen schneller geht. Aber zur Nacht finde ich es mega schwierig, weil du die Distanzen viel weniger einschätzen kannst. Also wenn wir im Dunkeln sind, ist das nicht angenehm. Aber Gott stellt sich uns vor als Licht. Gott sagt, es soll Licht werden. Das ist das erste Wort, das wir in der Bibel von ihm lesen. Gott sagt, es werde Licht. Gott macht es hell. Gott vertraut, nein, nicht vertraut, Gott vertreibt die Finsternis. Und wenn wir Gott vertrauen, dann kann es in unserem Leben hell werden. Und er Licht schenkt. Licht ist das Erste. Das Zweite ist die Rettung. Der David beschreibt Gott als der Gott, der ihn rettet. Der David hat es in seinem Leben selber erfahren. Als kleiner Bub kann er schon vor dem König Saul sagen, ich lese euch das vor, aus dem 1. Samuel Kapitel 17. Und David sagte zu Saul, dein Diener hat für seinen Vater die Schafe gehütet. Und wenn ein Löwe kam oder ein Bär und ein Schaf von der Herde nahm, so zog ich aus ihm nach, erschlug ihn und riss es ihm aus dem Maul. Erhob er sich aber gegen mich, so ergriff ich ihn beim Bart, schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat ein Diener erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister, es geht um Goliath, wird es ergehen wie einen von ihnen, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach, der Herr hat mich aus den Pranken des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet. Er wird mich auch retten aus der Hand dieses Philisters. Der David hat es nicht einfach so gesagt, was ihm gut gegangen ist, sondern hat es auch gesagt, wo er vor der Entscheidung gestanden ist, aber gegen den Ries kämpfen. Es ist nicht einfach etwas, was er im Gottesdienst gesagt hat, sondern es ist etwas, was sich in seinem Leben hat gezeigt. Er hat vertraut, dass Gott ihn rettet und er hat es erlebt. Gott ist ein Gott, der Menschen rettet aus den verschiedensten Situationen. Er hat das Volk Israel gerettet, wo die Feinde sind um ihn herumgestanden und sie sind vor dem Meer gestanden. Er hat Menschen gerettet, die Hunger gelitten haben, zum Beispiel beim Elia. Und Menschen, die tödliche Krankheiten haben, so wie der Elisa, der Naaman, den wir lesen im 2. Könige 5. Also wir lesen schon im Alten Testament, wie Gott immer wieder Menschen rettet. Und so ist Gott noch heute der gleich. Ein Gott, der rettet. Er ist also Licht, er ist Rettung. So beschreibt Gott, so beschreibt David sein Gott. Der Gott, den wir in der Bibel kennen. Und wir dürfen zu Gott fliehen. Der David beschreibt Gott als Zuflucht, als Burg. Eine Burg hat es an sich, dass wir reingehen und man in der Burg in sicher ist. Es ist nicht ein Schloss. Ein Schloss und eine Burg ist nicht das Gleiche. Eine Burg soll Sicherheit geben. Und mit diesen Bildern vom Licht, von der Rettung, von der Burg, bringt der David sein Vertrauen zu dem Gott zum Ausdruck, der alles gemacht hat. Dem Gott, der alles kann und alles in seiner Hand hat. Und das gibt dem David Trost, auch wenn er von Feinden umgeben ist. Wir lesen, dass er nicht ein einfaches Leben gehabt hat. Er redet von Feinden, die ihn zerfleischen wollen. Die also nicht einfach ein bisschen immer etwas Blödes nachher sagen, sondern ihn wirklich kaputt machen. Wir wissen nicht genau, wann der David den Psalm geschrieben hat. Aus der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung vom Alten Testament, lesen wir ganz am Anfang, dass der David geschrieben hat, bevor er ist gesalbt wurde. Also es würde dafür sprechen, dass das war, bevor er ist König wurde. Wir können es aber nicht so genau sagen. Aber egal, wenn in seinem Leben, dass der David das geschrieben hat, sehen wir überall, dass er Feinde hatte, die ihn einen Kragen wollen. Bevor er König geworden ist, war der Saul, der auch ein Heer zusammengestellt hat. Er hat ihn verfolgt, hat ihn das ganze Land gejagt, um ihn zu Fall zu bringen, um ihn zu töten. Also der David hat das, was er hier schreibt, wirklich erlebt. Und Gott hat den Saul ins Straucheln gebracht. Der Saul ist gefallen und der David ist König geworden. Und wir Menschen, wir dürfen jetzt also dem Gott vertrauen. Und dass wir Gott dürfen vertrauen, ist eigentlich ein Privileg. Er zeigt es uns, dass wir ihm dürfen vertrauen, in seinem Wort, in der Bibel. Er hat sich das uns gezeigt. Und wir dürfen vom David lernen, dass er auf Gott vertraut hat. Und so dürfen wir auch Gott vertrauen. Und Gottes Vertrauen fällt einfacher, wenn wir ihn besser kennen. Je besser wir Gott kennen, desto mehr dürfen wir ihm vertrauen. Und das Problem ist, dass Menschen mir nicht vertrauen können. Ich glaube, wir alle haben schon erlebt, wie Menschen unser Vertrauen haben missbraucht. Aber Gott wird das Vertrauen, das du ihm entgegenbringst, nie missbrauchen. Und wenn wir sehen, wie Gott ist, hat es Auswirkungen auf uns. Hat es Auswirkungen auf unser Denken, auf unser Innerste. So wie es beim David auch ist. Seine Angst ist weggegangen. Er hat Zuversicht gehabt. Wenn du Gott kennst, wenn du mit ihm lebst, darfst du in den Schwierigkeiten ihm vertrauen. Auch dann, wenn es nicht einfach ist. Der David hat einen Wunsch in seiner Not. Er will wohnen im Hause des Herrn alle meine Tage. Er will bei Gott sein. Im Vers 4 kommt das so schön zum Ausdruck. Er will nach bei Gott sein. Er redet vom Tempel. Und die, die Bibel gut kennen, müssen jetzt, aber David und Tempel, das geht nicht auf. Was meint er mit Tempel? Weil der Tempel, so wie wir in der Bibel lesen, hat erst seine Sohn abgebaut. Gott hat viele Jahrhunderte vor dem David das Volk Israel aus Ägypten befreit und auf dem Weg auf Israel hat er ihnen den Auftrag gegeben, eine Stiftshütte, ein Zelt zu bauen. In diesem Zelt sollen sie Gott Opfer darbringen und dort wird Gott den Menschen begegnen. Und Gott ist dann auch mit einer Wolke eingezogen in die Stiftshütte. Und als die Wüstenwanderung durch war, die 40 Jahre, ja dann haben sie für die Stiftshütte einen neuen Platz gebraucht. Und sie ist nicht mit dem Volk mitgelaufen, sondern sie ist an einen Ort hergestellt. Und dort hat man schon gesagt, das ist das Haus des Herrn. Also das Haus des Herrn kann gut Stiftshütte genannt sein. Und wenn wir lesen Tempel, denken wir eben sofort an den Tempel, den Salomo gebaut hat. Aber es steht wörtlich für ein grosses Haus oder für ein Haus, wo ein Grosser wohnt. Also ist die Bezeichnung Tempel für die Stiftshütte, wo ja Gott gewohnt hat, auch richtig. Und man geht sogar davon aus, dass man die Stiftshütte nicht einfach in diesem Zeltstil hat gelassen, sondern dass man wahrscheinlich ein bisschen hat, sie verstärkt. Wenn wir lesen vom Samuel und vom Eli, gibt es so ein bisschen den Anschein, dass das auch ein bisschen ausgebaut wurde. Aber was schon bei der Stiftshütte klar wird, ist, wir Menschen können Gott nicht einfach so begegnen. Der David will zu Gott kommen, er will nach bei Gott sein. Aber in die Stiftshütte ich hätte man nicht einfach so dürfen. Nicht alle Menschen dürfen reingehen und die, die reingehen wollten, mussten sich reinigen. Die mussten gewisse Abläufe durchführen, die Gott aufgetragen hat. Und mit dem hat man zum Ausdruck gebracht, Gott ist heilig. Wir Menschen, wir sind nicht heilig. Wir passen nicht einfach so zu Gott. Wir Menschen, wir sind von Gott getrennt. Und die Bibel sagt, dem Zustand, dass wir von Gott getrennt sind, sagt sie Sünde. Und wir sind von Gott getrennt, weil die ersten Menschen, Adam und Eva, nicht auf Gott vertraut haben. Die ersten Menschen haben nicht auf das vertraut, was Gott sagt. Sie zweifeln im Vertrauen auf Gott und so ist die Beziehung zu Gott kaputt gegangen. Und die Auswirkungen, die spüren wir bis heute, wo es uns immer wieder schwerfällt, Gott zu vertrauen. Wir vertrauen lieber auf eine gute Versicherung, für das, wenn etwas passiert, was wir jetzt nicht gesehen haben. Wir vertrauen auf unsere Familie, unsere Freunde, für den Fall, dass wir in Not kommen. Wir machen eine Weiterbildung nach der anderen, für dass wir ja gut weitergebildet sind, für dass wir auch mal unseren Job behalten können. Wir machen uns nachtelang Gedanken, wie wir unser Geld anlegen können und ich weiss nicht, was alles durchlesen, für dass dann für die Pension genug da ist. Wir besuchen die verschiedensten Ärzte, nehmen die verschiedensten Medikamente und machen Vorsorgeuntersuchungen und leben möglichst gesund, für dass wir nicht krank werden und wenn krank, dann wollen wir schnell wieder gesund werden. Wir haben es mehr mit der Kontrolle als mit dem Vertrauen. Versteht mich richtig, ich will nicht sagen, das ist alles schlecht, was ich jetzt gesagt habe. Es ist gut, wenn wir uns nicht einfach nur gehen lassen und ein bisschen zu uns schauen. Es ist gut, wenn wir uns sinnvoll überlegen, was wir mit unserem Geld machen. Aber es gibt bei all diesen Sachen immer wieder einen Punkt, wo es kippt. Und der ist nicht bei allen gleich. Der kann bei mir ganz anders sein als bei dir. Aber es gibt bei jedem Menschen einen Punkt, wo das kann kippen, dass du dem mehr vertraust, als dass du Gott vertraust. Und darum ist es immer ein bisschen schwieriger. Man sagt, der Christ darf nicht das und er darf das. Es ist eben immer so ein bisschen, nicht immer, stimmt nicht, aber es ist in so Sachen so ein bisschen nicht bei allen gleich. Es gibt Menschen, die können sich ganz lang mit Geld auseinandersetzen und vertrauen gleich darauf, dass Gott ihnen genug gibt. Und es gibt Menschen, die können das eben nicht. Und wir dürfen mit Gott in eine Beziehung kommen, weil der Gott, der den ganzen Himmel und die ganze Erde gemacht hat, wo jedes Atom auf dieser Welt, das kleinste Dinkelere in dieser Welt, im ganzen Universum, kennt er und er weiß Bescheid darüber. Und wir dürfen mit dem Gott in eine Beziehung kommen, wo er das will. Wo er hat entschieden, Jesus auf die Welt zu geben. Jesus ist als Baby auf die Welt gekommen. Er hat gelebt und er hat Gott immer vertraut. Er hat immer vertraut, dass Gott das Beste will für ihn. Dass Gott ihm das gibt, was er braucht. Er hat sogar dann Gott geglaubt, wo sie Menschen ihn haben, unschuldig herrichten lassen. Er hat im Vertrauen auf Gott gehandelt bis zum Tod. Und Gott hat ihn von den Toten auferstehen und hat ihn zurück zu sich in den Himmel geholt. Und wer dem Jesus vertraut, der darf mit Gott zusammenleben. Und darf erleben, wer Gott ist, darf Gott besser kennenlernen. Wo er in die Stiftshütte darf hineinkommen, wo er die Gemeinschaft mit Gott darf haben. Und in der Gemeinschaft mit Gott lernen wir ihn kennen und wir dürfen ihm immer mehr vertrauen. Dass Jesus ist gestorben am Kreuz, macht es überhaupt möglich, dass wir Gott vertrauen können. Und wir müssen dann eben nicht einmal in ein spezifisches Gebäude rein, um mit Gott zusammen zu sein. Wir können dort, wo wir sind, mit Gott reden. Ihn bitten, dass er uns hilft, dass er uns das Vertrauen auch schenkt. Hast du das gleiche Verlangen wie der David, so nach bei Gott zu sein? Und das ist etwas, und mich herausfordert. Will ich so nach bei Gott sein? Kann ich das von mir sagen? Eines nur habe ich vom Herrn erbeten, dies eines begehre ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle meine Tage. Kannst du das von deinem Leben auch sagen? Und wenn wir die Gemeinschaft mit Gott suchen, wird er uns nicht abweisen. Er lässt rein, wer zu ihm kommen will. Und David war die Gemeinschaft mit Gott wichtiger als alles andere. Er will nicht mehr als das. Und er weiss, dass er allein bei Gott Schutz findet. Er weiss, dass Gott ihn rettet. Und er weiss, dass er nicht selber einen Kampf kämpfen muss. In seinem Leben sehen wir das mehrmals, dass der David weiss, ich muss nicht selber das Schwert in die Hand nehmen, kämpfen gegen Saul, sondern er lässt Gott machen. In dem zeigt sich Vertrauen, dass er nicht selber das machen will, sondern Gott lässt machen. Und er will Gott, wo er das erlebt, dass Gott ihm hilft, er will ihm zujubeln. In Vers 6 lesen wir das Opfer des Jubelns. Jubeln ist mehr als einfach nur singen. Jubeln ist so richtig die Emotionen lassen gehen und einfach rufen. Und jubeln kann man nicht, geht nicht nur mit dem Mund, wenn man jubelt. Schaut mal in beim Sport, wenn sie jubeln, dann tun sie nicht nur ein bisschen lächeln. Dann braucht man die Arme zumindest auch und dann wird gejubelt. Wann haben wir das letzte Mal Gott so richtig zugejubelt? Ich habe eine Predigt gehört zu dem Psalm von einem Pastor in Hamburg. Und Hamburg, die ist ja bekannt für ihre Kühl, das ist so kühl, oder? So die Norddeutschen da oben. Und er hat gesagt, das wäre doch gut, wenn wir ein bisschen mehr würden jubeln. Und ich glaube, das würde uns im Emmental manchmal schon gut tun. Wenn wir ein bisschen mehr würden jubeln über Gott. Wenn wir ein bisschen mehr würden uns einfach sagen, ja Gott, du bist gut. Und das wollen wir zum Ausdruck bringen. Und sieht das, wenn wir nur einmal klatschen während dem Lied oder die Hand aufheben während dem Singen. Wir dürfen Gott zujubeln. Der David hat Gott können zujubeln, weil er ihn gekannt hat, weil sein Denken über Gott ihm das auch hat zugelassen, weil er Gott vertraut hat. Wenn du weißt, dass du vor Gott kannst stehen und du der Jesus gerecht bist vor Gott, dann kannst du Gott zujubeln. Der David war in grosser Not und er hat seine Gedanken auf Gott ausgerichtet und es gibt ihm eine neue Perspektive. Ab dem Vers 7 kommt eine Veränderung im Psalm. Die ersten 6 Verse zeigen wirklich das Denken von David und ab dem Vers 7 kommt das Gebet von David. Und der Benedikt Peters, ein paar werden ihn kennen, schreibt zum Psalm 27. Der erste Teil, also Vers 1 bis 6, endet mit jubelndem Lob. Der zweite mit innigem Flehen. Das ist die richtige Reihenfolge. Die Erkenntnis Gottes weckt in unserem Herzen das Lob und aus dem Lob fließt das Gebet des Glaubens. Der zweite Teil baut auf der Gewissheit auf, die David in Gottes Gegenwart zu finden gelernt hat. Er ruft in seiner Bedrängnis zum Herrn und findet erneut zum Vertrauen, dass der Herr ihn bewahren und führen wird. Also aus dem Denken über Gott kommt das Reden mit Gott. Höre Herr, mein lautes Rufen, auch hier sind wieder Emotionen im Spiel. Und David seine Einstellung zu Gott wird klar. Er weiß, dass er es eigentlich gar nicht verdient hat, mit Gott zu reden. Er fängt nicht an in seinem Gebet mit Bitten und sagen, Gott, du sollst doch und du kannst doch, sondern er tut einfach zuerst mal flehen, Gott, lass mir zu, sei mir gnädig und erhöre mich. Es ist wie ein Knecht, der in einen Palast hineingeht vom König, und darum bittet, dass der König sein Anliegen hört. Und einfach, das ist unser Stand, dass wir vor Gott kommen und sagen, bitte Herr, lass mir zu. Wir dürfen vor Gott kommen, wir durch Gott gerecht gesprochen sein. Der David denkt dabei an das, was Gott selber gesagt hat. Gott selber hat im 5. Mose zum Beispiel gesagt, dass sie sollen sein Angesicht suchen. Und der David nimmt auf das Bezug. Er tut Gott an das erinnern, was er ihnen gesagt hat. Gott will nämlich, dass wir ihm vertrauen und dass wir unsere Hilfe bei ihm suchen und nicht bei etwas anderem. Und zur Zeit von David ist die Gefahr bestanden, dass man nicht zu Gott geht, nicht das Angesicht von Gott sucht, sondern von den Götzenfiguren. Man hat sich von den Göttern verschiedene Hilfen erhofft für die entsprechende Situation. Und das ist nicht richtig. Und jetzt denkst du, ja, heute haben wir keine Götter mehr, Götzen mehr, so Figuren mehr. Wir leben aber in einer Zeit, wo wir uns selber als Gott anschauen. Wir wollen uns selber verwirklichen. Wir wollen uns von niemandem etwas sagen. Wir können uns auch nicht damit abfinden, wenn jemand uns etwas sagt und uns jetzt dem müssen fügen. Wir haben das letzte Woche erlebt, als wir im Brückenfest waren, zu Lützelflüh, und nachher sind wir dort so hochgelaufen. Dann kommt ein Mädchen, keine Ahnung, ob 10. Ja, geht weg da, wir müssen hier ein Foto machen. Etwa so in dieser Art. Und ich stehe also da und denke, weder anredet, weder gesiezt, noch weder bitte sehr, sondern einfach bam. Und das ist ein Ausdruck davon. Ich selber, sie denkt, ich will jetzt das Foto hier machen, also müssen alle anderen weg. Wir stellen uns auf den Thron. Wir beten nicht die Götzenfigur an, wir beten uns an. Und von dieser Einstellung müssen wir umkehren. Wir sollen nicht uns ins Zentrum stellen, sondern Gott. Wenn du dir die Hilfe etwas anderem suchst als von Gott, dann kehr um. Dann sagt Gott, es tut mir leid, dass ich die Hilfe nicht bei dir gesucht habe. Dann such Gottes Angesicht. Der David hat das erlebt. Er hat ja auch viele Sachen gemacht in seinem Leben, die nicht gut sind. Aber er hat erlebt, wie Gott ihm vergibt. Gott rettet, wenn wir umkehren. Und wir dürfen sogar zu ihm kommen, wenn uns alle Menschen verlassen. Der David schreibt von Vater und Mutter, wo ihm selbst den Vater und Mutter mich verlassen. Wir wissen nicht, ob es wirklich so war. Wir wissen aber, dass es viele Menschen im Stich gelassen im Leben. Sein Schwiegervater, seine Frau, sein eigenes Kind. Viele haben ihn im Stich gelassen. Vielleicht bist du auch von Mutter und Vater verlassen. Vielleicht sind sie schon gestorben oder der Kontakt ist abgebrochen. Oder du musst erleben, wie andere Menschen dich haben verlassen. Dann darfst du dir auch das, was hier der David schreibt, für dich in Anspruch nehmen. Wenn auch Vater und Mutter mich verlassen, nimmt der Herr mich auf. Gott verlässt dich nicht. Du darfst zu ihm gehen. Und Gott ist anders als wir Menschen. Unser Vertrauen wird er nie ausnutzen. Und das ist die Grundeinstellung im Gebet, die David hat. Und das hat Einfluss auf die Anliegen, die er Gott bringt. Er bittet Gott darum, dass er ihm den richtigen Weg zeigt. Das macht er nicht nur hier, das sehen wir in verschiedenen Psalmen. Und es geht nicht um einen Weg, der durch, sondern um einen Lebensweg oder um einen Glaubensweg. Was soll er tun in seinem Leben? In unserem Leben als Kind Gottes gibt es viele Sachen, die uns probieren, vom Weg, vom Vertrauen auf Gott abzubringen. Versuchungen, Zweifeln, Nöte, Anfechtungen. Der David hat das so erlebt. Aber er hat seine Abhängigkeit von Gott zum Ausdruck gebracht. Er will auf Gott vertrauen und nicht auf seine Kraft. Wenn es nach uns ging, würden wir, glaube ich, schon lange aufgeben. Aber es ist Gott, der ihn auf dem Weg vom Glauben bewahrt. Und es ist klar, der Weg ist nicht einfach. Das sagt uns die Bibel. Das will ich überhaupt nicht sagen, dass es immer einfach ist. Wir müssen damit rechnen, dass wir angegriffen werden. Dass wir vielleicht auf Sachen müssen verzichten, die im Moment schön und gebig wären. Aber je mehr wir Gott kennen, desto mehr wir ihm vertrauen, können wir die Sachen auch ablegen, wo wir dürfen merken, dass er uns genügt und dass er durchdreht. Und um das dürfen wir ihn auch bitten, dass er uns durchdreht, wenn wir eben nicht mögen. Und wenn wir nicht mögen, dann zeigt sich echtes Vertrauen, wenn wir zu Gott gehen. Und das zeigt so, dass wir dürfen wissen, Gott dreht uns durch bis zum Ziel, wenn ich einmal nicht mehr klar im Kopf bin, wenn ich vielleicht sogar dement werde, darf ich wissen, Gott dreht mich durch. Und auch wenn Menschen uns verraten. So wie die Feinde, die der David verraten haben. Der David ist sich bewusst, dass die Leute da sind, aber er vertraut immer auf Gott. Wir dürfen Gott immer wieder davon darum bitten, dass er uns bewahrt, vom Weg abzukommen und das Vertrauen auf ihn zu stärken. Und das hat schlussendlich eine Auswirkung auf unser Leben. Wenn wir Gott vertrauen, zeigt es uns in der Einstellung zu Gott, wie wir über Gott denken. Und es zeigt sich in den Anliegen, die wir Gott bringen. Also der David bringt hier nicht unbedingt Sachen, dass es ihm gut geht, sondern dass er nach bei Gott kann bleiben. Und das hat Auswirkungen auf unser Leben. Der David weiss, dass er Gott einmal wird sehen. Das sagt er im Vers 13. Er ist sich sicher, er wird Gott einmal sehen. Und auf das hat er vertraut. Er hat darauf vertraut, dass einer wird kommen, der Gemeinschaft mit Gott möglich macht. Wo sein Leben als Opfer für die Sünde wird hergeben. Und das war Jesus. Der David hat aufgeschaut zu Jesus und wir dürfen zurückschauen zu Jesus. Und aus dem muss er Gott vertrauen. Und wir schaffen es nicht, immer Gott zu vertrauen. Aber wir dürfen vertrauen, dass Jesus immer vertraut hat. Wir schaffen es nicht, immer zu vertrauen, aber wir dürfen vertrauen, dass Jesus immer vertraut hat. Und darum dürfen wir mit Gott leben. Wer das glaubt, wer sein Vertrauen auf Jesus setzt, der sagt, ja, Jesus, wo du Gott vertraut hast, kann ich Gott vertrauen. Wo du für meine Sünde gestorben bist, darf ich zu Gott kommen. Für den gilt die Zusage. Darum dürfen wir uns von Gott verändern lassen und im Vertrauen zu ihm wachsen. Bis wir eben einmal dürfen bei ihm sein. Und das ist ja das Coole. Der David tut hier den Blick auf, die Güte des Herrn zu schauen, im Land der Lebenden. Man kann das, muss man nicht auf die Ewigkeit beziehen. Und stell dir vor, in der Ewigkeit müssen wir nicht mehr vertrauen. Wenn wir einmal bei Gott sind, wenn wir nicht mehr hier auf dieser Welt sind, dann müssen wir nicht mehr vertrauen, weil wir sehen. Dann sehen wir, was wir vertraut, was wir geglaubt haben. Und das ist die Hoffnung, die unser Herz verändert. Vielleicht denkst du, ja, der David hat im Alten Testament gelebt und seine Beziehung zu Gott war ganz eine andere. Zum Abschluss möchte ich den Hebräer 12, nicht den ganzen Hebräer 12, sondern die ersten drei Verse lesen. Hebräer 12. Darum wollen denn auch wir, die wir von einer solchen Wolke von Zeugen umgeben sind, alle Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Wir wollen mit Ausdauer laufen in dem Wettlauf, der noch vor uns liegt, und hinschauen auf den, der unseren Glauben vorangeht und ihn vollendet, auf Jesus, der im Blick auf die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldet, die Schande gering geachtet und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Das ist die Grundlage. Jesus hat es für uns erkauft. Und dann kommt im Vers 3. Denkt doch an den, der von Seiten der Sünder solchen Widerspruch erduldet hat, damit ihr nicht müde und mutlos werdet. Wir dürfen lernen von diesen Wochen, von Zeugen, von David, von anderen Menschen aus der Bibel und aus der Kirchengeschichte, die an Gott festgehalten haben, für dass wir nicht müde und mutlos werden. Wo Jesus das Opfer für uns hat vollbracht, haben wir Zugang zu Gott und können darum mit Gott unterwegs sein. Ich will zum Abschluss noch beten. Ja, grosser Gott, wir dürfen dir vertrauen. Und das fordert uns manchmal raus. Danke, hat der David uns gezeigt, wie sich unser Vertrauen kann zeigen im Denken über dich und im Reden mit dir. Hilf uns, dir zu vertrauen. In allen unseren Lebenslagen. Wenn Schwierigkeiten da sind, wir dürfen wissen, du bist der, der uns in der Hand hat und uns bis ans Ziel führt. Und wir bei dir dürfen sein, wo wir nicht mehr vertrauen müssen, sondern wo wir dürfen sehen, was wir geglaubt haben. Amen.